Wir kommen zum Kapitel 4 und damit zum fünften der acht Nachtgesichte Zacharias. Hier diese Übersicht über die acht Nachtgesichte noch einmal zur Orientierung. Wir haben beim dritten Nachtgesicht, das wir gestern Abend miteinander behandelten, verzeiht, beim vierten Nachtgesicht, das wir gestern Abend miteinander behandelten, gesehen, dass ehe Gottes Verheißungen des Segens und der Wiederherstellung mit der Stadt Jerusalem und mit dem Haus, dem Wiederaufbau des Hauses in Erfüllung gehen können, muss das Priestertum gereinigt werden. Und das geschieht auch tatsächlich, und wir haben auch gesehen, wie das geschieht. Es hängt zusammen, unauflösbar, untrennbar zusammen mit dem Kommen des Knechtes des Herrn, der hier Spross genannt wird. Das ist der Messias, der Mensch wird, um als Mensch die Frage der Schuld, der Sünde so zu lösen, dass Gottes Gerechtigkeit dabei manifest wird, bestätigt wird und so die Sünde auf vollkommen gerechtem Weg gesühnt wird und das Ergebnis ist Zutritt und Frieden. Wir kommen nun zum Kapitel 4 und damit zum fünften Nachtgesicht. Das große Thema dieses Gesichts ist die Befähigung des Volkes Gottes. Das Volk Gottes muss zuerst gereinigt, das heißt von seiner Schuld, befreit werden, aber es muss nachher auch befähigt werden, von Gott selbst die Kraft dazu bekommen, all das zu sein, wozu Gott es bestimmt hat. Und wo und wie das Volk Gottes die Fähigkeit bekommt, die Kraft dazu bekommt, Gottes Absichten zu verwirklichen, das zeigt uns dieses fünfte Nachtgesicht. Wir lesen jetzt miteinander Zacharia Kapitel 4. Zacharia Kapitel 4. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sprach: Ich sehe und siehe ein Leuchter, ganz von Gold, und sein Ölbehälter an seinem oberen Ende, und seine sieben Lampen an ihm, sieben, und sieben Gießröhren zu den Lampen, die an seinen oberen Enden sind, an seinem oberen Ende sind. Und die zwei Olivenbäume neben demselben, einer zur Rechten des Ölbehälters und einer zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, und sagte: Mein Herr, was sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese sind? Und ich sprach: Nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg vor Zerubabel? Zur Ebene sollst du werden. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade ihm. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also: Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet, und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Und mit Freuden werden jene sieben das Senkblei in der Hand Zerubabels sehen. Die Augen des Herrn, sie durchlaufen die ganze Erde. Und ich hob an und sprach zu ihm: Was sind diese zwei Olivenbäume zur Rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Und ich hob zum zweiten Mal an und sprach zu ihm: Was sind die beiden Zweige der Olivenbäume, welche neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Gold von sich aus ergießen? Und er sprach zu mir und sagte: Weißt du nicht, was diese sind? Und ich sprach: Nein, mein Herr. Da sprach er, dies sind die beiden Söhne des Öls, welche bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. In diesem Gesicht ist die angesprochene Gestalt Serubabel, das ist der Fürst des Volkes. Im vorhergehenden Gesicht war es der hohe Priester gewesen, Josua. So muss also, nachdem das hohe Priestertum durch diesen Ausspruch des Herrn oder durch diese Offenbarung des Herrn die Verheißung bekommen hat, es soll wiederhergestellt werden, ebenso das Königtum, ein Wort oder Königtum, es gab ja keinen König, aber das Fürstentum, das damals den Platz des verloren gegangenen Königtums einnahm, musste ein besonderes Wort, eine besondere Botschaft vom Herrn bekommen, was seine Aufgabe betraf. Priestertum und Königtum. Das sind die beiden von Gott fest eingerichteten Aufgaben, Ämter zur Führung seines Volkes. Brauchte beides, Priestertum, Königtum. Und nun wollen wir uns fragen, ja, was ist die Hauptbotschaft dieses Gesichts? Es wird auf literarisch sehr deutliche Weise hervorgehoben. Nun, die biblischen Autoren, sie waren eben Autoren, die ihr Handwerk verstanden. Sie waren nicht irgendwelche Kritzler. Sie waren auch keine Schreibmedien, sondern sie waren Leute, die genau wussten, wie man einen Gedanken klar und eindringlich präsentiert. Und beachtet, wie es der Verfasser dieses Buches, also Sacharja, wie er es versteht, das Hauptthema hervorzuheben. Das geschieht dadurch, dass Sacharja, er sieht dieses Gesicht, dann stellt er eine Frage. Und dann bekommt er die Frage nicht direkt beantwortet, sondern ehe seine Frage beantwortet wird, gibt ihm der Engel, der zu ihm spricht, das ist der Engel des Herrn, einen anderen Ausspruch. Und dadurch wird eben dieser Ausspruch besonders hervorgehoben. Sacharja fragt also nach diesen beiden Olivenbäumen, die er sieht. Wer sind diese Olivenbäume? Und dann bekommt er nicht die Antwort, ja, diese beiden Olivenbäume, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Die Antwort bekommt er zwar noch, aber das ist nicht so wichtig, dass er die Identität dieser Zweien weiß. Noch wichtiger ist, dass er weiß und begreift, wozu es diese beiden braucht. Es geht darum, dass Gottes Geist unter und in seinem Volk wirken könne. Das muss Serubabel begreifen. Und so ist das die erste Antwort, die ihm der Engel gibt. Er sagt ihm, dies ist das Wort des Herrn, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das musst du verstehen. Und alles andere ist dem untergeordnet. Das ist die Hauptaussage. Nun, das Volk Gottes hat ja eine lange Geschichte des Versagens hinter sich. Berufen dazu, Gottes Zeuge zu sein, eine priesterliche Nation zu sein, ein Königtum von Priestern zu sein, eben Königtum, Priestertum, ein ideales Königtum. Und ein ideales Königtum ist immer ein Priestertum, das werden wir dann heute Abend sehen anhand von Kapitel 6. Hohe Berufung. Und die inzwischen fast tausendjährige Geschichte des Volkes Gottes, 900-jährige Geschichte des Volkes Gottes, hat immer wieder gezeigt, dass das Volk Gottes nicht nur durch Verunreinigung daran gehindert war, seine Berufung auszuleben, sondern auch durch Kraftlosigkeit. Es hatte das Vermögen nicht, die von Gott gegebene Bestimmung auszuleben. Und hier nun wird die Frage der Befähigung beantwortet. Wie sollen wir als Volk Gottes denn je nach 900 Jahren Versagen je dazu kommen, endlich einmal das zu sein, wozu Gott uns berufen hat? Nicht durch Heer, nicht durch Macht, nicht durch politische Organisation, nicht durch ein starkes Heer, nicht durch einen intelligenten König, sondern durch meinen Geist. So wird durch dieses Gesicht eine Weissagung, die Haggai gegeben hatte, bestätigt und weiter ausgedeutet. Haggai 2, Vers 5, dort hatte Gott das Volk ermutigt, als es sich aufgemacht hatte, den Tempelbau wieder fortzusetzen, hat es ermutigt durch dieses Wort, Haggai 2, Vers 5. Das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Das haben sie dort zwar gehört, aber vielleicht so in der Tragweite noch nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Und darum in diesem fünften Gesicht Zacharias wird diese Wahrheit zur Hauptbotschaft. Das müsst ihr verstehen. Ohne Gottes Geist werdet ihr wieder strauchen, wieder versagen. Wird es wieder nur abwärts gehen. Die große Versuchung des Volkes war es damals, ist es immer schon gewesen und wird es bis zum Ende sein, dass es sein Vertrauen nicht setzt auf Gott und auf seine Befähigung, sondern auf menschliche Mittel und auf menschliche Helfer. Wir kennen das. Uns fällt es auch leichter, Menschen zu vertrauen, weil wir sie sehen und halten können. Auf Gott, den unsichtbaren Gott. Und darum haben wir Gottes Geist nötig. Der Geist Gottes, der uns die Augen öffnet für die Wirklichkeit Gottes, für die Wirklichkeiten des Himmels, für die Wahrheit und Wahrhaftigkeit Gottes. Und uns so an den Sohn Gottes bindet und uns lehrt, auf den Sohn Gottes zu vertrauen und eben nicht auf Fleisch zu vertrauen. Wir wollen eine Stelle dazu aufschlagen aus dem Propheten Jesaja. Das ist ein bis heute hochaktuell gebliebenes Wort. Jesaja 31. Jesaja 31, Verse 1 bis 3. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe auf Rosse sich stützen und ihr Vertrauen auf Wagen setzen, weil ihrer viele, und auf Reiter, weil sie zahlreich sind. Und die auf den Heiligen Israels nicht schauen und nach dem Herrn nicht fragen. Aber auch er ist weise und führt Unglück herbei und nimmt seine Worte nicht zurück. Und er steht auf wieder das Haus der Übeltäter, und wieder die Helferschaft derer, welche Frevel tun. Und die Ägypter sind Menschen und nicht Gott. Und ihre Rosse sind Fleisch und nicht Geist. Und der Herr streckt seine Hand aus und es strauchelt der Helfer und es stürzt der, welchem geholfen wird. Und sie werden zunichte, alle miteinander. Nun, das taten die Israeliten immer wieder, wenn sie bedrängt wurden von den Assyrern und von den Syrern, dann versuchten sie Militärbündnisse einzugehen, um sich so abzusichern. Und immer wieder wurden sie durch die Propheten dafür gerügt. Und das ist eine dieser zahlreichen Rügen für dieses Vertrauen auf Menschen, auf Ross und auf Wagen, statt auf den Herrn. Nun, Gott hat ja das Volk Israel erwählt und hat diesem Volk dieses Land gegeben, ausgesucht. Dort sollten sie leben. Und Gott wusste schon, warum er sie in dieses Land führt, umgeben von lauter übermächtigen Nachbarn. Und wie kann ein so kleines Land sich halten gegen so starke Nachbarn? Ja, doch nur, indem es sein Vertrauen auf den Gott setzt, der es erwählt hat und der es in dieses Land platziert hat. Aber wie leicht und wie schnell vergaßen die Israeliten das und wie leicht und wie schnell vergessen wir es und wie leicht und schnell vergessen es die Juden bis zum heutigen Tag. Und darum wird Gott sie noch einmal in genau die gleiche Klemme führen. Das zeichnet sich ja immer deutlicher ab und es ist auch jetzt so, der Staat Israel vertraut auf die militärische Stärke, auf die militärischen Muskeln der westlichen Industrienationen, zur Hauptsache Amerika. Und je größer der Druck werden wird gegen Israel, desto mehr werden sie ihre Hilfe suchen bei starken Verbündeten. Und sie werden dann am Schluss ein Bündnis eingehen mit der Supermacht, die noch erstehen wird, mit dem wiedererstandenen Römischen Reich. Und wenn sie sich dann gesichert fühlen, sie stützen sich auf Menschen, auf Ross und auf Wagen. Und der Herr streckt seine Hand aus, steht in Jesaja 31,3, und lässt den Helfer stürzen und die, denen geholfen werden soll. Und sie gehen alle jämmerlich zugrunde. Wir sind so träge, das zu glauben. Und darum diese Botschaft immer wieder. Es ist ja keine neue Botschaft hier in Sacharja 4. Aber sie mussten diese Botschaft verstehen. Wir müssen sie auch verstehen. Denn wir stehen in der genau gleichen Gefahr, dass wir denken, wenn wir genügend Geld haben, genügend Ressourcen haben, genügend Leute haben und genügend Strategie und Verstand entwickeln, dann muss Gott mit uns sein. Es ist nicht wahr. Einfach nicht wahr. Ich sage nichts dagegen, dass man auch Geld braucht und Geld für das Werk des Herrn auch geben soll. Aber wenn wir unser Vertrauen auf diese Dinge setzen, lässt Gott uns straucheln. Denn wir müssen es lernen, dass es nicht geschieht durch Heer, nicht durch Macht, nicht durch Fleisch, sondern durch meinen Geist. Nun, lasst uns die einige Einzelheiten, einige Details dieser Botschaft, dieses fünften Nachtgesichts ansehen. Nun, offensichtlich ist Sacharja eingeschlafen nach dem vierten Gesicht, müde, schläft ein, aber der Engel des Herrn kommt und weckt ihn, denn er hat ihm noch Wichtiges zu sagen. Weckt ihn so, wie man einen Mann aus dem Schlaf weckt und fragt ihn, was er sehe. Und dann sagt er, ich sehe einen Leuchter ganz von Gold. Das ist zu vergleichen mit Offenbarung 1, Vers 12. Ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und ich sah sieben goldene Leuchter. Hier ein Leuchter mit sieben Lampen, Offenbarung 1, sieben Lampen verteilt halt auf sieben Leuchter. Also jede Lampe ein einzelner Leuchter. Und ebenso wie die Leuchter, die Johannes sah, die Gemeinden als Zeugen und Lichter Gottes repräsentieren, so auch hier. Das Volk Gottes ist dazu berufen, in dieser Welt ein Licht und ein Zeugnis zu sein. Schlagen wir nur eine Stelle dazu auf, am besten aus den Mosebüchern, dem Pentateuch, Grundlagendokument des Volkes Gottes. Und wenn das stimmt, dass sie zu einem Zeugen berufen sind, ein Zeugnis zu sein für alle Völker, dann muss das ja da irgendwo stehen. Und wenn es da nicht steht, dann sind sie, ist das wahrscheinlich nicht ihre Berufung. Also schlagen wir auf 5. Mose 4, Vers 6. Ja, 5. Mose 4, wir lesen die Verse 5 und 6. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr mein Gott mir geboten hat, damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen und so beobachtet und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Denn welche große Nation gibt es, die Götter hätte, welche ihr so nahe wären wie der Herr unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen. So sollten sie für alle umliegenden Völker ein Vorbild sein, dem die Völker nacheifern würden. Ein Licht für die Völker. Das ist also die Bedeutung dieses Leuchters, wenn wir hier diesen Leuchter sehen, dann denken wir auch unweigerlich an den goldenen Leuchter in der Stiftshütte. In dieser Beschreibung fallen uns drei Unterschiede auf zum Leuchter in der Stiftshütte. Erstens, dieser Leuchter, den Zacharia hier sah, hat einen Ölbehälter. Und aus diesem Ölbehälter fließt das Öl zum Leuchter. Dann hat er 7 Gießröhren. Aus dem Ölbehälter 7 einzelne Röhren zu den 7 Lampen. Und dann stehen 2 Olivenbäume neben dem Leuchter. Nun, das alles bedeutet, dass dieser Leuchter, den Zacharia sah, er musste nie von Menschen bedient werden. Also es musste nie einer nachfüllen. Aaron musste, er bekam auch Anweisung dafür, die Leuchter immer wieder zu pflegen, und er musste Öl nachfüllen. Das musste man hier nicht. Ein Ölbehälter ist da, und dieser versorgt die Lampen mit dem Brennstoff. Aber auch der Behälter muss nie nachgefüllt werden, weil 2 Ölbäume dastehen, und die produzieren immer Öl. Also eine lebendige Quelle, die beständig Öl produziert. Und so will uns dieses Gesicht sagen, dass es eine lebendige Quelle gibt, aus der Leben dem Volk Gottes beständig zufließt. Das ist Gott selbst. Das ist Gottes Geist. Er ist es, der das Volk Gottes beständig am Leben erhält. Das heißt, das geistliche Leben dem Volk Gottes erhält. Nun werden noch darauf zurückkommen, auf die Versorgung mit Öl, wie sie geschieht. Aber beachten wir diesen Gegensatz, auf den der Vers 6 hinweist. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, oder nicht durch Heer und nicht durch Macht. Und das ist auffällig, wie Gott in seinem Volk seine Heilsabsichten nicht durch Heere realisiert, sondern durch seinen Geist. Das ist ein auffälliger Kontrast zu der Tatsache, dass die heidnischen Heere, die Juda verwüstet hatten, dass diese wiederum durch Heere zerschlagen werden, dass Gott also sein Werk der Vorsehung durch menschliche, heidnische Mächte und Kräfte ausführt. Seine Werke der Vorsehung tut Gott sehr wohl durch Heer und Macht. Aber seine Heilswerke tut er nicht durch Heer und Macht, sondern durch seinen Geist. Sein Wort und durch seinen Geist. Und das dürfen wir nie miteinander vermischen. Ja, wir dürfen einerseits sehen und erkennen und wissen, dass auch die ungläubigen Nationen und Völker und Mächte und Kräfte, auch sie sind Werkzeuge in Gottes Hand. Gott braucht sie, um diese Welt zu lenken, auch um sein Volk zu züchtigen, zurechtzubringen, aber um sein Volk persönlich zu lehren und um es zu all dem zu machen und dass es all das sein kann, was Gott will, dazu verwendet er andere Mittel. Sein Wort und seinen Geist. Dieses Gesicht zeigt uns aber, und das ist jetzt wichtig für uns, dass Gottes Geist nicht unmittelbar wirkt. Auch wichtig, dass wir das sehen. Er wirkt mittelbar, unübersehbar bei diesem Gesicht. Sonst hätte er einen Strom gesehen, an dem alle liegen und trinken. Das wäre ein Hinweis auf unmittelbares Wirken des Heiligen Geistes. Ist aber nicht so. Sondern mittelbar. Also das sind zuerst 2 Ölbäume, die lebendigen Quellen, die Öl produzieren. Und dann fließt von den Ölbäumen, fließt Öl in einen Behälter. und dann vom Behälter in sieben Röhren zu den sieben Lampen. Also Gott verwendet Kanäle. Und das übersehen manche, die sehr richtig erkennen, dass ohne Gottes Geist und ohne das Wirken von Gottes Geist kann Gottes Volk niemals das sein, was es sein soll. Aber manche denken dann, Gottes Geist wirke unmittelbar. Das heißt, dass Gott durch seinen Geist jeden persönlich und höchst privat inspiriert und ihm Enthüllungen und Offenbarungen über Gottes Ratschlüsse gibt. Nein, er tut es nicht. Gottes Geist wirkt durch Kanäle. Und so gibt es so etwas wie einen Behälter von all dem, was Gott durch seinen Geist seinem Volk gegeben hat. Und aus diesem Behälter fließt das, was Gottes Geist bereitet hat, gewirkt hat, seinem Volk gegeben hat, in Röhren zu seinem Volk fortlaufend zu. Und man könnte das vielleicht so sagen. Gott hat von Zeit zu Zeit erwählten Zeugen seine Gedanken, seine Absichten geoffenbart. Und sie haben das, was sie von Gott empfingen, aufgeschrieben. Und das, was sie aufgeschrieben haben, Mose und auch die Propheten und David in den Psalmen und so weiter, das ist wie ein Behälter, der da ist, voll von all diesen geistlichen Wahrheiten. Und von diesen fließt durch Röhren das Leben dem Volk Gottes zu, durch Gottes Wort. Und so wirkt Gottes Geist in Verbindung mit seinem geschriebenen Wort. Das ist so wie das Reservoir, und aus dem fließt uns alles zu. Gott gibt keinem Privatoffenbarungen. Er hat sie gegeben, seinen auserwählten Zeugen, und jetzt haben wir sein Wort. Und sein Geist verwendet sein Wort, um uns zu lehren, uns zu erleuchten, unseren Glauben zu nähren, uns zu stärken. Das heißt aber, ja, was heißt das? Das heißt, dass wir Bibelleser sein müssen. Wir müssen uns mit diesem Wort anfüllen, indem wir Tag für Tag in diesem Wort lesen, darüber nachdenken, geduldig, ruhig und uns Zeit nehmen, dass, damit Gottes Geist uns Gottes Worte ins Herz und in den Sinn schreiben kann. Wir müssen zu Bibellesern werden. Wenn wir danach verlangen, dass Gottes Geist uns erfüllt, dann müssen wir uns mit Gottes Wort anfüllen. Nun, es ist oft auf diesen Zusammenhang hingewiesen worden, der besteht zwischen Epheser 5 und Kolosser 3. Ich will das trotzdem noch einmal tun, auch wenn es den meisten von euch bekannt ist. Epheser 5. Da steht in den Versen 18 bis 20. Epheser 5 in den Versen 18 bis 20. Berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untertan in der Furcht Christi. Und wenn wir das vergleichen mit Kolosser 3, Verse 16 und 17. Kolosser 3, Verse 16 und 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Wir sehen also, dass der Heilige Geist, wenn er uns erfüllt, hat die gleichen Auswirkungen, wie wenn das Wort Christi uns erfüllt. Die beiden Wirkungen die Wirkung des Wortes und das Wirken des Heiligen Geistes gehen Hand in Hand. Man kann sie nicht voneinander trennen. Wir sollen uns also und wir müssen uns mit dem Wort Gottes anfüllen. Und gleichzeitig müssen wir darauf vertrauen und darum beten, dass Gottes Geist, Gottes Worte in uns lebendig und wirksam machen. Und darum müssen wir auch Beter sein. Wir müssen einfach Bibelleser und Beter sein. Beter und Bibelleser und Beter. Beter und Bibelleser und Beter. Jeden Tag. Und so ausgiebig. Denn das sind die Kanäle, die Mittel, die Gott verordnet hat, um uns mit seinem Geist zu erfüllen. Es hilft nicht einfach denken, ja, ich brauche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wann kommt der nächste Handaufleger? Nächstes Jahr kommt ein großer, ein Geisterfüllter. Von dem lasse ich mir die Hände auflegen. Das ist nicht das Mittel, das Gott verordnet hat. Und wir haben es wirklich nötig, als Volk Gottes und als einzelne Gläubige, dass Gottes Geist uns erfüllt. Das muss sein, sonst werden wir nie das sein können, was wir sein sollen. Und wenn Gottes Geist uns erfüllt, das würde beim Volk Gottes, dem alttestamentlichen Volk Gottes so sein, das wird auch bei uns so sein, dann werden die großen Hindernisse, die unüberwindbaren Hindernisse, überwunden werden. Wir kennen das alle in unserem Leben. Manchmal stehen wir an, da sind Hindernisse da. Hindernisse vielleicht im Zusammenleben in der Gemeinde. Da sind vielleicht solche Blockaden da, die die Gemeinschaft dermaßen blockieren. Unmöglich zu überwinden. Keine Diskussionen helfen, keine klärenden Gespräche helfen, nichts hilft. Und dann lernen wir vielleicht, das tun, was hier steht. So lange den Herrn suchen, so inständig ihn suchen, im Wort und im Gebet suchen, bis Gottes Geist anfängt zu wirken. Und dann werden Berge flach. Dann beginnen Dinge zu passieren, die wir nicht organisieren und nicht machen können. Und die wir nicht aus der Welt schaffen können. Und so wird hier die Frage gestellt im Vers 7, wer bist du, großer Berg vor Zerubabel? Und da waren buchstäblich Berge vor Zerubabel, nämlich Berge von Trümmern in Jerusalem. Und auch im übertragenen Sinn Berge. Gewaltige Hindernisse. Da waren Feinde der Juden da. Da waren Beamte, und zwar mächtige, einflussreiche Beamte, die gegen die Juden, gegen den Tempelbau waren. Berge. Zur Ebene sollst du werden. Es mag sein, dass die Jünger an diese Stelle dachten, als der Herr den Jüngern auch von einem Berg oder von Bergen sprach, von Bergen, die versetzt werden. Markus 11, Vers 23. Markus 11, Vers 23. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird werden, was irgend er sagen wird. Nun, die Jünger werden als der Herr, das ihnen so sagte, vielleicht gedacht haben an Zacharia, da kommt das ja auch mal vor. Aber sie wussten wahrscheinlich nicht viel damit anzufangen im Moment. Aber dann hat der Herr sie verlassen. Und dann hat der Herr ihnen einen Auftrag zurückgelassen. Die ganze Welt soll durch uns hier diese Botschaft hören. Das ist ja unmöglich. Wie soll denn das geschehen? Ein ungeheurer Berg. Dann kam der Tag von Pfingsten und der Heilige Geist erfüllte diese Jünger und dann erlebten sie, dieser Berg wurde flach. Offene Türen. Gott kann das. Gott kann Hindernisse aus dem Weg räumen. Gott kann seinem Wort Bahn verschaffen. Aber das kann nur Gott. Und er tut es durch seinen Geist. So Ebene sollst du werden. Und dann im Vers 7 kommt die Verheißung, also wiederum Zacharia 4, Vers 7, kommt die Verheißung, dass Vers 7 und Vers 8. Dass das angefangene Werk des Tempelbaus, 16 Jahre hatte man nicht weitergebaut, es würde vollendet werden. Der Schlussstein wird herausgebracht werden. Unter lauten Zuruf, lauter Jubel, weil wir rufen Gnade. Gnade! Ja, es ist Gnade. Es ist Gott, der befähigt. Nicht, weil wir so stark sind oder so gut sind. Es ist Gott, der in seiner Gnade uns beisteht. Gnade, Gnade ihm. Und die Hände Serubabels haben das Haus gegründet, der Grund war gelegt, dann war nicht mehr weitergebaut worden, aber seine Hände werden es vollenden. Und was wird dann passieren? Vers 9 steht das, und ihr werdet erkennen, du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Schon in 2,11 steht dieser Ausdruck. Zacharja 2, Vers 11. An jenem Tag werden viele Nationen sich an den Herrn anschließen und sie werden mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte wohnen und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Ja, der Herr der Heerscharen sandte den Engel des Herrn, um dem Zacharja all diese Dinge zu offenbaren. Das Haus Gottes wird gebaut werden, alle Nationen werden sich zum Gott Israels bekehren. Und das klang so unmöglich. Ja, das gibt's doch nicht. Die Perser. Und da diese Ammoniter. Und wer noch da ist. Die sollen sich zu unserem Gott bekehren. Das wird doch nie passieren. Doch, es wird passieren. Und dann, wenn es passiert, dann werdet ihr wissen, ja, das war wirklich eine vom Herrn, den Propheten Zacharja, auch anderen, gesandte Botschaft. Tatsächlich. Und so auch mit dem Haus, mit dem Tempel. Wenn wir uns hineinversetzen in die Lage der Juden damals, sie hatten angefangen, am Anfang große Begeisterung, zurückgekehrt aus Babel, der Herr ist mit uns, sie begannen zu bauen, und dann kam Widerstand, sie hörten auf. Und dann 16 Jahre lang, das ist lange, nichts getan, nichts getan. Und die Leute wurden immer grauer, und die Bärte wurden länger, und das Moos wurde dicker auf den Steinen. Und irgendwann einmal dachten alle, wird nie etwas draus werden. Nie. Spricht alles dagegen. Liegt nicht drin. Unmöglich. Doch, es wird geschehen. Und dann, wenn es geschieht, dann werdet ihr wissen, der Herr der Heerscharen hat mich, also den Engel des Herrn, zu euch gesandt. Gott gibt Verheißungen, die in Erfüllung gehen. Das sind keine leeren Worte. Und eben diesen Glauben an Gottes Wort, diese Überzeugung, dass Gottes Worte wahr sind und in Erfüllung gehen, diese Überzeugung kann nur Gottes Geist wirken. Sich selbst etwas einreden nützt nichts. Und wir haben auch nicht den Atem, den langen Atem dazu, uns jahrelang etwas einzureden. Irgendwann einmal können wir nicht mehr. Aber Gottes Geist kann uns von der Wahrheit von Gottes Worten so überzeugen, dass in uns eine unerschütterliche Überzeugung da ist und nichts kann sie uns nehmen, gar nichts. Aber diese Überzeugung kann wirklich nur Gottes Geist geben. Und wir brauchen das Zeugnis, das Wirken des Heiligen Geistes. Wir brauchen es, auch du und ich, in unserem persönlichen Leben, auch als Gemeinde. Vielleicht sollten wir das mit größerem Ernst suchen. Auch wenn keine großartigen Dinge geschehen, im Vers 10 werden die Juden daran erinnert, wir verachteten den Tag kleiner Dinge. Ja, es würden nicht so herrliche, glorreiche Zeiten anbrechen, wie zur Zeit Salomos, das nicht. Aber es war ein Werk des Herrn und darum schön und darum herrlich. Und so mag es sein, dass wir uns in unserer Zeit damit zufrieden geben müssen, zu wissen, der Herr ist mit uns und wir haben einen Auftrag und wir arbeiten an seinem Auftrag und sein Wille geschieht, auch wenn es nicht spektakulär ist. Wir wollen es nicht verachten. Dann können wir diesen Auszug überhaupt anwenden auf die Zeit, unsere Erdenzeit. Denn unsere ganze Erdenzeit ist ein Tag kleiner Dinge. Alles klein, was wir auf der Erde machen. Das Große kommt erst, wenn wir beim Herrn sind. Was wir jetzt tun, das ist alles nur Vorbereitung. Nur Schule. Schule für das wirkliche Leben, für unsere wirkliche Bestimmung, nämlich ewig beim Herrn zu sein. Und wir sollten den Tag kleiner Dinge, also die kleinen Verhältnisse, in denen wir uns in diesem Erdenleben bewegen, nicht verachten. Sondern hier das tun und dem Herrn vertrauen, dass er uns dazu befähigt, was er uns aufgetragen hat, Tag für Tag. Und mit Freuden werden jene sieben das Senkblei in der Hand Zerubabels sehen, also werden wieder sehen, Zerubabel geht hin und sagt, Leute, wir bauen wieder. Nimmt das Senkblei so in die Hand. Wir kratzen jetzt den Moos weg von den Steinen und jetzt beginnen wir wieder Stein auf Stein zu setzen. Da, das Senkblei. Und mit Freuden werden jene sieben es sehen. Nun, jene sieben, das sind eben die sieben Augen des Herrn, von denen wir in Kapitel 3, Vers 9 lasen. Und jene sieben Augen des Herrn, das ist ein Ausdruck, der für die sieben Geister Gottes steht, haben wir gestern Abend ja gesehen. Also der Herr selbst, er nimmt es wahr und er freut sich, wenn er sieht, dass sein Volk ihm vertraut und im Glauben, im Vertrauen auf ihn, das tut, die Werke tut, die er zuvor bereitet hat und zu denen er sie bereitet hat. Und die Augen des Herrn, sie durchlaufen die ganze Erde. Und hier zitiert der Schreiber nur den halben Satz. Die zweite Hälfte wusste nämlich alle selber zu ergänzen. Ihr kennt ihn ja auch. Den zweiten oder die zweite Hälfte des Satzes kennt sie auch. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 2. Korinther 16, 2. Chroniker 16, 9. Ja, wir haben dann allen Beistand des Herrn. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Aber jetzt will Zacharja doch wissen, dass mit den Ölbäumen, also er ist jetzt eine Weile hingehalten worden, weil eben zuerst das Wichtigste gesagt werden musste. Aber jetzt will er es doch noch wissen. Aber jetzt will es doch, wer sind jetzt diese Ölbäume? Das lasse ich nicht locker. Das gefällt mir. Manchmal sagt uns der Herr auch, warte, zuerst musst du das und das noch gelernt haben. Aber wir dürfen dann doch zum Herrn kommen und sagen, aber ich will es doch wissen. Ich lasse jetzt nicht locker. Und so bekommt er dann die Antwort, wer diese Ölbäume sind, die das Gold hier, das steht für das Öl, das ja wie Gold gelb ist, das Öl, die Olivenbäume, die das Gold von sich ergießen. Und er sprach zu mir, Vers 13 oder Vers 14, dies sind die beiden Söhne des Öls, welche bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Nun, bevor wir uns fragen, wer eigentlich gemeint sind, diesen Söhnen des Öls, es wird von ihnen gesagt, dass sie bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Also diese Ölbäume stehen beim oder vor dem Herrn der ganzen Erde. Steht nicht einfach, sie stehen vor dem Herrn. Was ja auch stimmen würde, wäre eigentlich kein Unterschied in der Grundaussage. Aber es ist offensichtlich wichtig, dass hier dieser Titel des Herrn genannt wird, vor dem Herrn der ganzen Erde. Das heißt, das, was diese Ölbäume produzieren, das Öl, der Heilige Geist, der zum Volk Gottes fließt, öffnet ihnen die Augen dafür, wer der Herr der ganzen Erde ist. Herr über alle Völker, Herr über alle Nationen, Herr über alle Umstände, Herr über alles, was auf dieser Erde geschieht. Ja, wenn das unser Auftraggeber ist und wenn er mit uns ist und wenn es sein Haus ist, dass wir nach seinem Willen bauen sollen, ja, wer auf der ganzen Erde kann das verhindern? Niemand. Er ist ja der Herr der ganzen Erde. Niemand kann das aufhalten, niemand kann das verhindern. Letztlich das Priestertum und das Königtum. Die beiden Söhne des Öls, die kommen im Buch der Offenbarung wieder vor, Offenbarung 11, Vers 4. Offenbarung 11, Vers 4, wir lesen die Verse 3 und 4. Ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Also es geht um etwas, das bis zuletzt im Volk Gottes, Offenbarung 11, in der letzten Zeit, in der Zeit der großen Drangsal, das im Volk Gottes eine Bedeutung hat, Königtum und Priestertum. Und das wird in Sacharja 6 dann erklärt, dass in der vollständigen Erfüllung, dass das der Dienst und das Werk des Messias ist. Denn er ist beides. Das, was in der Geschichte des Volkes Gottes immer getrennt war, Königtum, Priestertum, immer geschieden, sind zwei verschiedene Werke des Messias. Er ist der vollkommene Priester, er ist der vollkommene König. Und so verstehen wir, dass aller Segen fließt zum Volk Gottes durch den Christus Gottes. Sacharja 6, Vers 12, da steht das. Vers 13, Sacharja 6, Vers 13. Er, also der Messias, wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Er wird Priester sein auf seinem Thron. Priester, König. Priestertum, Königtum. Nun, Priestertum und Königtum, das waren während der ganzen Geschichte Israels auf der Erde die beiden Institutionen, durch die Gott sein Volk führte. Gottes Geist wirkte durch Priestertum und Königtum. Auch durch Propheten, aber das war immer irregulär. Prophetentum, das war keine feste Einrichtung, sondern Propheten sandte Gott immer, wenn das Volk abgefallen war, abgewichen war. Aber Priestertum, Königtum, feste Einrichtungen, und durch diese segnete Gott sein Volk mit seinen Segnungen. Und beide finden sich vollendet in Christus, im Christus Gottes, im Messias Gottes. Gut, dann machen wir jetzt Pause und circa 7 Uhr Fortsetzung.